habt ja schon gute Vorlagen gegeben. So, Gott, Jesus ist herumgegangen, hat geheilt alle, die zu ihm kamen, so steht das in der Bibel. Aber auch alle, die vom Teufel überwältigt waren, der hat die alle geheilt. Ja, das ist eigentlich die Voraussetzung, und das haben auch ganz viele Christen vergessen, dass er ja derselbe ist. Und deshalb haben wir erstmal wieder Gedankenfestungen niederzureißen. Wir sind falsch geprägt, wir sind falsch programmiert, könnte man so sagen. Ja, wir sind einfach falsch programmiert, sodass wir zuerst zu Ärzten laufen, weil wir das von Anfang an, wir sind von Baby an den Ärzten vorgestellt worden und haben Vertrauen zu den Ärzten bekommen, mehr als zu unserem Vater im Himmel. Wir haben mehr Vertrauen in Menschen bekommen als zum Vater im Himmel. Und deshalb, Jesus wurde ja von den Jüngern gefragt, lehre uns beten. Und dann sagt er, als erstes soll man sagen, unser Vater. Ja, und dann muss man erstmal den Vater kennenlernen. Und das ist mir letztens wieder offenbar geworden. Ich hatte einen sehr guten Vater, muss ich sagen. Er war zwar oft unterwegs, aber er war ein sehr guter Vater. Und du wusstest dich von ihm geliebt. Von mir war, da war jetzt nicht so dieses Urvertrauen kaputt. Ja, sondern ich wusste, aber ich hatte trotzdem immer mehr eine Beziehung zu Jesus als zum Vater. So, und das ist so, für mich war der Vater so ganz weit weg und er wohnt in einem Licht, habe ich ja schon von klein auf gelesen, das undurchdringlich ist, und zu diesem Licht, da kommst du erst, wenn du ganz geheiligt bist. Also hast du erstmal, Jesus hat ja auch gesagt, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Ja, dann siehst du den Vater. Also lernen wir erstmal Jesus kennen, und den lernen wir so kennen, dass wir ihm vertrauen. So, und ich hatte letztens schon mal gesagt, mir ist das so richtig aufgefallen, meine Tochter hat ein Pflegekind angenommen, und dieses Pflegekind, das war, wir waren gerade da, als es in die Familie reinkam. Und so ein paar Tage später haben wir einen Ausflug im Schwarzwald gemacht, und dann sagte der Jochen, unser Schwiegersohn, komm Levin, komm spring, der hat ihn auf den Felsen gestellt und sagt, komm spring Levin, ich fange dich auf. Und der Junge hatte Angst. So, und dann hat er aber gezeigt, guck mal, meine Kinder habe ich doch auch alle aufgefangen, ja. Und dann hat Levin ein bisschen Vertrauen bekommen und er ist gesprungen. Und das heißt, wir müssen lernen, und da komme ich zu dir, John, das ist nämlich das, was wir lernen müssen, dem Vater zu vertrauen, dass er uns auffängt und dass Jesus, dass unser Vater und Jesus, die haben nur gute Gedanken. Die haben keine Gedanken des Unheils, steht in der Bibel. Obwohl es heißt, alle, die er aufnimmt, die züchtigt er. Und dann kriegst du erstmal, das habe ich zum Glück auch noch nicht am Anfang gelesen, ne, sondern das kommt dann erst später in den Briefen. Sondern erst lernst du ja, deshalb soll man ja auch zuerst die Evangelien lesen. Dass du erstmal Jesus kennenlernst. Und er ist vollkommene Liebe. Selbst wenn er die Wechsler aus dem Tempel geschmissen hat. Und dann irgendwann hat er sogar eine Geisel, und er hat es ja zweimal gemacht, eine Geisel genommen, eine Peitsche, und hat die rausgeschmissen. Und da denkst du, wo ist denn dann die Liebe? Aber diese Liebe, die war jetzt nicht auf diese Menschen bezogen, sondern die Liebe war zum Vater. Seine Liebe zum Vater hat ihn in so einen Zorn gebracht, dass sie ein Kaufhaus aus dem Tempel gemacht haben. Und er sagte, dieses Haus ist ein Gebetshaus. Also seine Liebe galt als allererstes dem Vater. Ja? Und das müssen wir auch lernen. Wir haben immer solche Creator Love Churches, so, wo man immer, und dann kriegen wir immer eine reingehauen, ihr liebt ja die Menschen nicht richtig. Ihr liebt die ja nicht richtig. Ja? Und das geht als erstes mal, du kannst die Menschen gar nicht so lieben, und humanistische Liebe ist keine Liebe vom Vater, sondern die Liebe vom Vater, die ist vollkommen, die ist selbstlos, und dann quatschen so viele von Agape und haben überhaupt nichts verstanden, die suchen noch ihr eigenes Ding, die wollen unbedingt noch groß rauskommen, irgendwo auf der Bühne stehen und ihre Berufung und dass jeder sie sieht, und dann reden die von Agape und wollen dann über Agape predigen. Agape bedeutet, ich bin mir selbst gestorben und was ich jetzt lebe, lebe ich allein für Jesus. Agape ist eine selbstlose Liebe. Jesus hat die Agape gezeigt, indem er sich hat ans Kreuz schlagen lassen. Das war Agape. Er hat sich selbst ans Kreuz schlagen lassen. Er hat für dich und für mich gelitten. Das ist Agape. Das ist die selbstlose Liebe. Das ist die opfernde Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern sie sucht das Gut, das Glück der anderen. Er hat sich für uns Menschen dahingegeben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erstmal alles kennen. Ja, sonst kann man das nicht so sich fallen lassen. Das ist so. Und das sind ganz viele, besonders auch aus religiösen, ich komme ja auch aus so einem religiösen Stall, und da kriegt man als erstmal, du musst ein guter Mensch sein, das hört man eigentlich mehr. Ne? Du musst gute Werke tun, du musst Gutes tun, dann bist du im Himmel gut angesehen. Und dann kommt der Vater und sagt, ich kenne dich nicht, weil die Werke interessieren mich nicht. Was ihn interessiert, ist unser Herz, ist unsere Beziehung zu ihm. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal dahin kommen, dass wir unsere Beziehung zum Vater bekommen. Dann können wir sagen, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name. Also diese Beziehung zum Vater, da gibt es solche Vaterseminare über die Vaterschaft Gottes. Und ich war mal dann, wir waren auf einer Pastorenkonferenz und ich war ja schon mal im Himmel und ich habe Jesus kennengelernt und das hat mir Ehrfurcht gegeben. Ich habe den Vater selber im Himmel nicht gesehen, aber ich habe den Himmel gesehen und da wusste ich so, der Himmel, diese Reinheit und diese Heiligkeit, das kannst du nicht mit dem Irdischen vergleichen. Ja, und dann war einer, der wollte das Vaterherz Gottes zeigen und er hat dann eine Bühne, auf der Bühne hat er ein Bett draufgestellt und hat sich auf das Bett gesetzt und hat dann ein Plüschherz gehabt und hat dann gesagt, dieses Plüsch, ein rotes Plüschherz, das ist das Vaterherz Gottes, das für euch schlägt. Und mir wurde schlecht. Und mir wurde richtig schlecht. Und ich dachte, wie kann man so eine Scheiße, ne? So ein Blödsinn. Also ich war im Himmel und da schlägt nicht ein Plüschherz für uns, Gott sei Dank. Da ist kein Plüschherz und da ist auch kein Bett, wo er mit uns kuscheln will. Das ist es nicht. Ja, das ist es nicht. Und das war ein anerkannter Prediger in Deutschland. Und ich dachte, der bringt die Leute irgendwie in ihr Glauben und in einen humanistischen Quatsch. So, das ist keine Agape und das ist nicht die Liebe Gottes. Und so lernst du den Vater auch nicht kennen. Du brauchst kein Plüschherz, wo du erst mal kuscheln kannst. Mit deinem Vater im Himmel kannst du nicht so kuscheln, das geht gar nicht. Sondern du hast eine ganz andere Beziehung. Das ist eine ganz andere Beziehung. Denn er nimmt dich und du fühlst dich in ihm geborgen. Aber das ist nicht nur Kuschelbeziehung, komm, wir wollen mal ein bisschen kuscheln. Komm, ich killer dich mal aus. Das ist das nicht. Sondern unser Vater im Himmel, der ist heilig. Und du sollst heilig sein und ohne Heiligung wird niemand den Vater sehen. Ja? Wir müssen mal wieder auf die Tatsache zurückkommen. Diese ganze humanistische Scheiße muss mal aus unseren Gedanken, aus unserem Herzen raus. So lernen wir den Vater niemals kennen. Und da ist Psychologie reingekommen in die Kirche und das ist menschliches Denken, das ist menschliche, wo man irgendwie Verbindung zum Mystischen bekommen soll. Und das ist alles kaputt, das ist alles krank. Nun möchte der Vater uns zurückbringen zu sich selbst. Weißt du, und ich habe Menschen kennengelernt, wir kennen ein Ehepaar, dass dieses Ehepaar ist so gut, die sind so hilfsbereit, sie haben so ein dienendes Herz und die sind einfach, die sind nur gut und die arbeiten und schuften und arbeiten und die sind immer für dich da und die brauchen Jesus nicht, weil die sind so gut. Die kommen nicht mal auf die Idee, weil die brauchen Jesus überhaupt nicht. Die sind aus sich heraus so gut, da hat man versucht, irgendwie mal, kann man da wo anknüpfen? Nein, die brauchen Jesus gar nicht. Und das ist das Gros eigentlich von Deutschland. Das sind ganz viele, die sind so in dieser Eigenstärke. Und wenn dann so ein Schaf endlich mal sich verirrt und in so einem Dornenstrüpp ist, ja, und sich so verfängt, dass er dann nicht mehr anders kann, um zu schreien, ich komme hier nicht mehr raus. Deshalb lässt Gott öfters mal solche Dinge zu. Weil so viele Menschen, die sind einfach nur so gut. Und als erstes lernst du in der Schule, du musst ein guter Mensch werden. Ja? Du musst Gutes tun. Und hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und all so ein Quatsch hörst du. Und das prägt dich. Und dann brauchst du Gott nicht mehr. Sondern du sagst dann, wozu brauche ich jetzt Gott? Den, in der letzten Minute, wenn sonst nichts mehr geht, dann schreie ich mal zu ihm. Und das ist dieser Stolz des Menschen. Und der Stolz des Menschen verhindert, dass man überhaupt eine Beziehung zum Vater haben kann, eine Beziehung zu Gott haben kann. Weil wir schaffen ja alles aus eigener Kraft. Wir brauchen ihn nicht. Ich bin ein ganz anderer Typ, ich brauche ihn unbedingt. Ich konnte noch nie ohne ihn sein und habe mich immer schon gewundert, wie können Menschen ohne Jesus, ohne Gott leben. Das verstehe ich gar nicht. Das ist so, ja. Und deshalb gibt es halt Menschen und die werden dann manchmal so geprüft, weil Gott sie trotzdem liebt und sie trotzdem haben will. Ja, da kommt man in Schicksale oder in etwas hinein, was man gar nicht möchte. Und die Errettung, die kommt aber doch von Gott. Aber wenn Menschen so gut sind, dann brauchen die keine Errettung. Versteht ihr, was ich meine? Die sind so in sich selbst gut. Und die vermitteln auch anderen, wie gut man, wie man das schafft, gut zu sein. Und ich sage euch, die Freimaurerei, das sind nur gute Menschen. Und da ist das höchste Gut. Da ist der Mensch, der sitzt dann selber auf dem Thron und er ist selber Gott. Und er hat sich selbst zum Gott gemacht. Der hat es geschafft, aus eigener Kraft so gut zu sein. Und davon möchte Gott uns befreien. Ja? Davon möchte Gott uns befreien. Aber dieser Humanismus, der hat so Überhand genommen. Wir kriegen das ja schon in den Schulen, wird das ja richtig reingesät. Wir essen das, diesen Humanismus richtig in uns auf. Deshalb war das ein super Gebet, dass die Kleine vom Humanismus befreit wird, bewahrt wird, dass sie das erkennt. Ja, aus mir heraus, ich bin kein guter Mensch. Und da schocke ich immer alle. Ich sage, die alte Karin ist ein Schwein. Und das Schwein ist Gott sei Dank gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also der alte Mensch ist eigentlich ein Schwein. Und dieses Schwein wird dann geschmückt und wird dann, da steht sogar in den Sprüchen, kriegt dann Ohrringe. Und wird dann schön gemacht, aber es ist trotzdem ein Schwein. Und das Schwein, das muss geschlachtet werden, das Schwein muss sterben. Der alte Mensch, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. Also die alte Karin ist am Kreuz gestorben. Und alles, was ich jetzt lebe, ist nicht mehr der alte Mensch. Der neue Mensch, der ist in Christus. Christus in dir und Christus in mir. Und dieser neue Mensch, stell dir mal vor, der ist schon vollkommen. Der ist schon vollkommen. Und in diesem neuen Mensch, der ist sogar vollkommen geheilt. Da gibt es keine Krankheit mehr. Da gibt es kein Beleidigtsein mehr. Da gibt es keinen Stolz mehr. Dieser neue Mensch ist vollkommen, wie Jesus Christus vollkommen ist. Und in diesem neuen Menschen sollen wir leben. Aber das schafft man nicht sofort. Da müssen wir wirklich Gedankenfestungen müssen niedergerissen werden. Ja? Wir sind ganz falsch geprägt, wir sind ganz falsch ausgerichtet worden vom Humanismus dieser Welt. Und deshalb müssen wir uns jetzt neu ausrichten. Wir müssen hineinkommen in seine göttlichen Gedanken, die viel, viel höher sind als unsere menschlichen Gedanken. In 2. Korinther 10 ist das, glaube ich. Mal gerade gucken. Da steht. Na. Schlecht. 2. Korinther 10 ist das auf jeden Fall. So, da steht ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, also wir sind ja noch hier unten und wir wandeln noch im Fleisch. Das heißt, der alte Mensch ist noch nicht so ganz gekreuzigt. Das Fleisch bedeutet nicht, dass wir jetzt nur hier diesen Leib anhaben, sondern da ist immer noch, wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht vollkommen. Ja? obwohl wir hier noch im Fleisch wandeln, sollen wir doch nicht mehr nach dem Fleisch kämpfen. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zu Zerstörungen von Festungen. Ne? Jesus ist der Name, der diese Festung zerstört. Zerstört jede Festung. Er ist das Feuer in der Nacht. Jesus zerstört jede Festung. Er in dir zerstört jede Festung. Aber er macht das nicht so automatisch, er zerstört nicht einfach, sondern du musst einwilligen. Das ist der Kampf, in dem wir sind. Ja, unser Fleisch will überhaupt nicht nach dem Geist leben. Und unser Geist muss sich jetzt unterordnen. Unsere Seele muss sich jetzt unterordnen dem Geist. Ja? Und das ist dieser Kampf, in dem wir stehen. Deshalb sagt Paulus, ich armer Mensch, das, was ich nicht will, das tue ich. Und was ich eigentlich tun möchte, das kann ich nicht. Oh, ich elender Mensch. Und dann kommt dann die Erlösung. Aber Halleluja, ich bin ja in Christus. Die Erlösung kommt in Christus, ja. Ich aus mir heraus kann das nicht. Ich aus mir heraus schaffe das nicht. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und bereit sind, jeden Ungehorsam zu strafen, sobald euer Gehorsam vollständig, also vollkommen geworden ist. Ja, das ist unser Kampf. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen auch nicht mehr nach Art des Fleisches. Also der hat mich beleidigt, beleidige ich ihn auch. Der hat mir vor Schienbein getreten, trete ich zurück. Also das ist nicht die Art, wie ein neuer Mensch kämpfen sollte. Der hat mich beleidigt, jetzt habe ich aber auch Grund, beleidigt zu sein. Und ich habe Grund, erstmal sauer zu sein. Nee, du hast überhaupt keinen Grund. Sondern du darfst das einfach alles abgeben. Und der alte Mensch ist mit Christus gestorben, der ist mit Christus begraben. Und der alte Mensch, wie wir jetzt immer hören, ist tot. Und ein Toter, den kannst du sogar gegen die Wand werfen, der rührt sich nicht, der merkt nichts mehr. Ein toter Mensch, den kannst du beleidigen, da kommt kein Schimpfwort raus. Ein toter Mensch, der ist einfach tot. Und wenn bei dir noch irgend so was rauskommt, so eine fleischliche Regung, dann bist du noch nicht tot. Ist es so? Und deshalb ist so viel Streit. Deshalb ist so viel Unruhe in Gemeinden. Deshalb ist überhaupt keine Einheit da. Und die Einheit, die kommt auch niemals. Und die Einheit, die kann man auch nicht schaffen, indem man dann hingeht und sagt, ich bin eine Brücke. Ich will euch vereinen. Ich will euch versöhnen. Die Vereinigung und Versöhnung kommt, indem jeder sich selber stirbt. Jeder muss sich hineinbegeben in den Tod. Und der neue Mensch, Christus in uns, der wird vereint. Und das sind die Seelchen, die werden nicht eins gemacht. Die Seelchen, die sterben einfach. Die müssen in den Tod rein. All diese Seelchen, die da verletzt wurden durch Pastoren und durch allen möglichen. Ne? Also wenn ich würde nicht mehr hier stehen, wenn ich nicht vergeben könnte und wenn die alte Kari nicht gestorben wäre, dann wäre ich schon aus Gram gestorben. Weil ich kann gar nicht aufzählen, wie viel Verletzungen ich ertragen habe. Und wie oft ich von Kindheit an verletzt wurde. Weil das ist der Teufel, der sucht Einfallstore. Ja, und das findet er, ich bin von klein auf, bin ich ja christlich erzogen und habe von klein auf Jesus geliebt. Ich habe von klein auf Visionen und Träume gehabt. Aber dann kam ich, besonders die Schule hat es mir angetan. Dann kam ich in die Schule, als erstes wurde ich gemobbt, ich war ein bisschen dicker und ich war ganz still. Und dann wurde ich dicke Sau genannt. Und dann, ne, das war so diese erste Mobbung. Dann war die nächste, ich habe irgendwas, habe ich mich mal gemeldet und habe irgendwas nicht richtig gesagt. Dann hieß es, zeigt mal alle mit den Fingern auf sie und ruft Buh. So, und weißt du, das war dann das Leben, das war, ich war in der ersten Klasse. Ja, das war gelaufen für mich. Das war gelaufen und dann habe ich nur noch geschwiegen, ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich habe mich nicht mehr gemeldet, bis dann mal ein Lehrer kam, der gemerkt hat, Karin, du bist nicht dumm. Komm, wir machen jetzt mal Nachhilfestunden. Und anschließend sollte ich irgendwann zur Realschule gehen. Aber es war nicht Gottes Plan. Ja? So, und da habe ich mich bemüht und bestrebt und ich wollte das gerne, aber es war nicht Gottes Plan. Und Gott hat einfach bumm die Tür zugemacht. Nee, aufs Gymnasium kommst du nicht und auf Realschule kommst du auch nicht. Ich habe ganz andere Pläne mit dir. So, und er hat all diese Türen zugemacht. Und was ich gelernt habe, besonders nach dem Gehirnbluten, vergeben, vergeben, vergeben und segnen und segnen und segnen. Und alle Bitterkeit, ja, diese bitteren Wurzeln, bittere Wurzeln ist das Übel für Krankheit. Krebs kommt durch bittere Wurzel. Das ist erwiesen. Schlechte Gedanken, schlechte Reden, da wird der Mensch krank. Und wenn du schlecht über andere redest, dann schüttest du Gift über ihn aus. Und es kommt wie ein Bumerang zu dir zurück. Deshalb heißt es in der Bibel, und lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Mach wieder alles in Frieden. Bring wirklich Ruhe in deine Seele. Sieh zu, dass du keine bittere Wurzel in dir aufwachsen lässt. Bittere Wurzeln bringen Krankheiten hervor. Und die Seele, von der Seele geht, dass der Körper krank wird, ist alles von der Seele. Und das sind die Einfallstore der Teufel, der hat versucht, mich kaputt zu machen. Denn von jeher, ich meine, Hermann Zeister hat über meiner Mutter gebetet, als ich im Bauch der Mutter war. Ja, und vielleicht sind da schon Visionen und Träume von Kindheit an zu mir gekommen. Gott hatte einen Plan für mich. Ich war überhaupt nicht so geplant von meinen Eltern aus. Ich war so nachhängig. Ja, so, mich wollten sie eigentlich gar nicht mehr. Aber Gott wollte mich. Gott wollte mich. Ja? Und der Teufel, der wollte alles, damit ich bloß nicht in meine Bestimmung und Berufung komme. Also hat er mich erst versucht, mundtot zu machen, dass ich bloß nicht mehr mich melde und irgendwas sage. Also, scheu. Ich war, ja, wenn irgendjemand, wenn ich antworten musste, knallroten Kopf, bum, 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 Angst. Und Angst, durch Angst, das ist Unglaube. Durch Angst wird die Hoffnung auch geraubt. Ja? Und diese Angst, die haben wir erlebt, als Corona-Zeit war. Da war ein Geist der Angst über der ganzen Erde. Und diese Angst hat bewirkt, dass ganz viele sich haben impfen lassen. Haben bewirkt, dass man, obwohl man überhaupt nicht wusste, was diese Impfung, die war ja noch gar nicht getestet. Also waren das doch alles Testkandidaten. Ja, aber die Angst hat das bewirkt, dass sie das machen konnten. Und Angst ist ein Einfallstor, dass Krankheit in dir platziert wird. Und das ist auch, wenn du Horrorfilme guckst, da kommen Angstzustände und das ist ein Einfallstor für den Teufel. Deshalb guck dir sowas gar nicht an. Sowas, das kitzelt und es kribbelt und ich habe früher sowas auch gerne, ne, und da hat man keine Menge lernen, aber das sind Einfallstore. Und da hat der Teufel, der übernimmt dann und der zeigt dir dann Bilder und der zeigt dir dann Horrorvorstellungen. Und da müssen wir, über all diese Dinge müssen wir mal richtig Buße tun, was man da gemacht hat. Und dass man den Körper verunreinigt hat mit Bildern, die von der anderen Seite waren. Und ich denke, da haben wir alle mit zu tun. Ja? Und das wird schon eingebaut, Walt Disney, wenn man die Kinderfilme guckt. Meine Janina, die war vielleicht 2 oder 3. Und dann haben wir Däumelinchen mal geguckt. Und ich dachte, das ist ja so ein süßer Film. Und Janina, die hat da gesessen, die hat geheult, die hat geschrien, die ist rausgegangen, hat gesagt, und dann wollte die kein, meine Tochter ist schlau, sagt, Mama, ich gucke mir kein Fernsehen mehr an. Die war 4 Jahre vielleicht. Ja? Und da dachte ich, Mann, was hast du gemacht? Ich kann das ja ganz anders verarbeiten. Aber dieses Däumelinchen wurde von der Mama weggerissen. Weißt du, das konnte kleine Janina überhaupt gar nicht ertragen. Ja? Und das sind so, und das wird den Kindern gezeigt. Und deshalb können wir Kinder nicht einfach vor den Fernseher setzen. Wir können nicht Kinder irgendeinen Film zeigen. das sind Einfallstore, wo der Teufel reinkommt und die Kinder ängstigt. Und dann, wenn die geängstigt sind, da kommen die Krankheiten mit rein. Ja? Wir müssen jetzt wirklich wach werden. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir Mutter sind. Wir haben eine Verantwortung, was unsere Kinder sehen. Und jetzt sind dann auch noch die ganzen Spielkonsolen, die so finster sind, dass man die Dämonen ins Kinderzimmer holt. Und da muss man wirklich aufpassen. Wir können nicht den ganzen Mist mitmachen, sondern jetzt heißt es, werde wach. Wenn wir wirklich frei werden wollen, das steht ja in der Bibel, wen der Sohn erlöst, der ist wirklich frei. Aber weißt du, man kann dann auch wieder zurückgehen und wenn man diese Spiele wieder macht und wenn man diese Filme wieder anguckt, die Dämonen, die kommen zurück. Und deshalb mache ich nicht mehr so und sage, komm, willst du frei werden, ich treibe die Dämonen aus. Nee, ich will erstmal sehen, ob jemand fest wird, dass er Jesus hat und dass er sich selbst befreien kann und dass er erstmal gehorsam ist und aufräumt in seinem Leben. Dann fange ich an, Dämonen auszutreiben. Hat Jesus nicht gemacht, aber es war damals eine andere Zeit. Und er sah auch, wo er austreiben konnte. Aber der hat ja selbst gesagt, wenn ein Haus gesäubert und gereinigt ist, dann gucken die Dämonen, gucken, ob das Haus wieder besetzbar ist. Und dann kommen sie mit noch 7 Schlimmeren wieder. Ja? Die kommen dann wieder und besetzen das Haus. Und es ist schlimmer und ärger als je zuvor. Also das eine ist, man betreibt die Dämonen aus, aber dann muss dieses Haus frei bleiben und da muss man gelernt haben, dieses Haus zu füllen mit Gutem. Ich rede nicht mehr schlecht, ich rede nur noch gut. Keine schlechte Rede kommt aus deinem Mund. Ich segne und ich fluche nicht mehr. Ich schaue mir keine bösen und Filme an, die Angst bewirken. Ich mache dem Teufel nicht Tor und Tür auf. Ja, da hängt so viel mehr dran. Also ich habe zu Bernd, jetzt waren ja die Abende so schön, wir saßen draußen, ich sagte, ich bin so enttäuscht. Ich könnte ganz anders jetzt über Heilung reden. Aber ich bin so enttäuscht. Unsere kleine Gemeinde, wie viele sind krank? Wie viele sind schwach? Ja, und da sagt der Herr, geh an die Wurzel des Übels. Heute wird gebetet für jeden, der kommt, aber wir müssen auch erkennen, das sind Wurzeln des Übels und da müssen wir ran. Ja, wir müssen erkennen, das Erste ist meistens Stolz. Wir hatten hier Freitag, hat Bernd super gepredigt und dann haben wir hier gestanden, Unglauben gebunden, Unglauben rausgeschmissen. Und dann kam jemand, die wollte für eine Frau beten, aber der Name sollte nicht genannt werden. Und dann kam innerlich in mir, da kann ich da nicht beten. Und dann kam so innerlich in mir, also wenn wir so eine Scham haben, die Namen nicht zu benennen, dann hat das was mit Stolz zu tun. Und wenn Stolz noch da ist, dann brauchen wir gar nicht zu denken, dass da irgendeine Erhörung kommt. Ja, und das ist so das Leid der meisten Christen, die aus Scham gar nicht mehr sagen, was sie haben. Und da müssen wir auch sagen, da viele denken ja, jetzt hat Karin gesagt, wir sind geheilt, wir sind frei, jetzt kann ich auch gar nicht sagen, dass ich noch Symptome habe. Das ist so eine Sache, ne? Wo man dann denkt, ja, was ist das denn jetzt? Darf ich das denn noch bekennen? Ich habe immer noch Symptome. Ja, das darfst du immer noch uns erzählen und wir können auch immer noch beten, bis es weg ist. Okay? Bis es weg ist. So, und wenn du zum Arzt gehst, dann werden wir niemals etwas dagegen sagen. Weil, wenn man keinen Glaube hat, dann geht man zum Arzt und der Arzt ist für die Ungläubigen da. Und ich sage von mir aus, ich selber habe noch nicht den Glauben. Ich predige Glauben. Ich habe eine ganze Menge erlebt, aber wär ich so im Glauben Jesu Christi drin, dann würde ich strotzen von Gesundheit und alle, die um mich herum sind, die würden gesund werden und die Dämonen würden ausfahren, wenn sie nur in meine Nähe kommen. Ich bin auf dem Weg zum Glauben, aber ich habe ihn noch nicht ganz erfasst. Da ist immer noch Zweifel, da ist immer noch Unglaube Und wo Zweifel ist, da meine nicht, sagt Jakobus, ein Zweifler meine nicht, dass er irgendetwas empfange. Und als das mal richtig klar bei mir wurde, da sagte ich, oh Gott, ich habe gar keine Chance. Wie soll ich denn jetzt glauben? Der Zweifel ist einfach da, oder? Wie komme ich denn jetzt da raus? So, da ist wie eine Meereswoge, mal glaubst du, kommst aus dem Gottesdienst, hast ganz tolle Glaubenspredigt gehört und ich glaube, ich bin geheilt. Ja, ich hab's geschafft. Und am nächsten Tag kommen die Symptome. Und am nächsten Tag, da kommt ganz viel Ärger. Und dann bist du wieder da unten und denkst, ja, hä? Hab doch gestern gedacht, ich hab's empfangen, und jetzt bist du wieder da unten. Und da ist der Zweifel wieder da. Und dann zweifle meine nicht, dass er etwas bekomme. Ja, was mache ich denn jetzt? Du auferbaust dich selbst und du sagst, du böser Geist, Symptom, du bist ein Lügner. Du böser Geist der Schmerzen, du hast rauszugehen im Namen Jesu Christi. Das ist Unglaube. Du willst mir diesen Unglauben richtig fett in meine Seele drücken. Und ich widerstehe dir im Namen Jesu Christi. Das ist der Kampf des Glaubens, den wir kämpfen. Das ist nicht damit getan, ich bete und dann ist alles gut. Sondern wir sind hineingeworfen in diesen Kampf des Glaubens. Und wir sollen lernen, mit dem Wort Gottes das Schwert des Geistes zu führen. Und das heißt dann nicht, ich rufe jetzt da und da an, die können jetzt mal für mich beten. Sondern dann gehst du und schreist zu dem, der deine Not verändern kann. Bernd und ich können das nicht. Wir können zwar für dich beten, aber die Not verändern tut Jesus. Das ist die richtige Telefonnummer. Das haben wir damals, als wir im Jesus-Treff waren. Da hieß es immer Psalm 50, Rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten. 50. Ja, Vers 15. 50, 15. Das hat unser Achim Schneider immer gesagt. Das ist die richtige Telefonnummer. Nicht die Telefonnummer von Achim Schneider, sondern die Telefonnummer ist 50, 15. Psalm 50, 15. Und da steht, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Also wen rufst du an am Tag der Not? Karin Koch? Nein. Bernd Koch? Nein. Rufe mich, Jesus. Rufe mich an am Tag der Not. So will er dich erretten. Und er wird uns herausreißen aus dieser Not und er wird uns zu Ehren bringen. Also das ist deine Telefonnummer, 5015. Das ist, was wir unbedingt lernen müssen. Und dann im gleichen Kapitel, dann steht dann auch noch 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Also erstens mal rufst du ihn an in der Not. Und dann fängst du an zu danken, weil du ja weißt, er hat dich erhört. Ja, da fängst du schon an zu danken, sagst Jesus, danke. Du hast mein Gebet erhört, denn es steht doch in der Schrift, wer ernstlich zu mir schreit, dann muss ich hören. Ja, dann kannst du schon sagen, danke. Und wer Dank opfert, das ist dann manchmal sogar ein Opfer, weil die Symptome sind ja noch da. Aber du sagst schon, danke, dass du mich geheilt hast. Danke, dass du mich errettet hast und du hast alle meine Sünden vergeben und mich gereinigt von aller meiner Schuld und heilst alle meine Gebrechen. Und da ist das Heil, wenn du Dank sagst, wenn du da schon Dank sagst, das ist das Opfer. Du sagst Dank, obwohl es noch nicht zu sehen ist. Das ist das Opfer. Ja? Wenn du das hast, dann machst du Juhu, dann schreist du Juhu, das ist dann kein Opfer mehr. Das ist, dann hast du es. Aber hier steht, wer Dank opfert. Also die Symptome sind noch da, die Krankheitsanzeichen sind noch da, aber du sagst schon mal Danke. Und das ist der Weg, dass das Heil zu dir kommt. Da bahnst du einen Weg, durch Danksagung bahnst du einen Weg, dass das Heil in deinen Körper kommt. Ja, das ist, was dieser Vers ausdrückt. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, dass das Heil, so sagt eine andere Übersetzung, ich glaube, Menge ist das, dass das Heil zu dir gelangt. Das kann man dann besser verstehen. Diese Danksagung, Opfer, Gott Dank, dann bahnst du einen Weg, dass das Heil zu dir kommt. Nun gibt es ganz viele, die sagen, ja, ich muss jetzt erstmal Danke sagen und stellen sich einen Wecker und sagen dann alle 10 Minuten, danke Jesus, danke, ich bin geheilt. Halleluja, danke, 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 ich bin geheilt. Das ist es nicht. Ja, da kannst du ja auch einen Kuckuck dir aufhängen, der ruft alle, Kuckuck, Kuckuck. Das ist es nicht. Ja, es gibt solche Prediger, die geben dir sogar eine Uhr mit und die stellst du und alle 10 Minuten sollst du dann Dank sagen oder Gott preisen. Und da kannst du dir auch eine Kuckucksuhr aufhängen, der ruft Kuckuck. Verstehst du? Das ist es nicht. Sondern du brauchst eine Beziehung zum Vater und zum Sohn. Und du sagst wirklich von Herzen, danke Jesus. Ich weiß, dass ich geheilt bin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob war genauso in der Situation wie wir. Und ich meine, da war nichts Heiles mehr an ihm. Kinder gestorben, Vieh getötet, alles kaputt. Und Frau sagt dann noch, komm nun, sag endlich Gott ab und stirb. Es ist ja unerträglich, deine Geschwüre zu sehen, die du auch noch mit der Scherbe kratzt. Da war überhaupt nichts mehr zu machen. Ne, das war einfach, und er hat noch nicht mal mit seinem Mund gesündigt, steht da. Aber er hatte ein falsches Gottesbild. Und deshalb kam er in diese Situation, weil Gott nicht wusste, es steht in Jesaja 1, wohin soll ich dich noch schlagen? Da ist ja keine heile Stelle mehr. Wann wachst du endlich auf und kommst aus deiner Selbstgerechtigkeit raus? Und kommst raus, dass du denkst, du bist besser als ich? Das hat dann Gott, als er ganz da unten war, er hat ja gesagt, was ich gefürchtet habe, kam über mich. Er hatte eine Vision, wie er gesehen hat. Er musste jeden Tag, hat er Opfer gebracht für seine Kinder, die könnten ja gesündigt haben. Ne? Der hat jedes Mal, der hat böse Visionen gehabt. Und dann hat er gesagt, als die Kinder gestorben sind, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Im Neuen Testament steht, unser Gott ist nur gut. Er gibt, er kann nur geben und er nimmt nicht. Selbst die Gabe, die er uns geschenkt hat. Jesus ist in die Höhe gestiegen und hat Gaben den Menschen verteilt. Und jeder Mensch hat von Gott schon Gaben bekommen. Ob er sich nun bekehrt oder nicht, die Gaben, die sind schon da. Und da ihn gereut nicht, diese Gabe wieder wegzunehmen. Also es ist eine Lüge, was er geglaubt hat. Gott gibt und Gott nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Klingt gut, ne? Da hat man Lieder draus gemacht. Und als ich das erste Mal dieses Lied sang, da war was in mir. Dachte, irgendwas stimmt nicht. Der Herr gibt, der Herr nimmt, gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, das steht zwar so in der Bibel, aber der hatte eine falsche Gotteserkenntnis. Er hat gedacht, Gott gibt und Gott nimmt. Und deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu geben. Und zwar Überfluss. Ich bin der, der Leben gibt. Ich nehme kein Leben. Ich bin gekommen, um Leben zu geben, sagt Jesus. Und das im Überfluss. Wer raubt, wer stiehlt, wer tötet, das ist der andere. Das ist der Satan. Das ist der Teufel. Aber Gott raubt nicht, Gott stiehlt nicht und Gott tötet nicht. Gott ist nur gut. Und wenn du ihn so kennenlernst und wenn du weißt, dass er nur gut ist und nur gute Gaben für dich hat, jede vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. In ihm ist kein Schatten. Er ist nicht mal gut und böse. Aber das hat Hiob geglaubt. Und dann hat er hinterher gesagt, vom Hörensagen habe ich von dir vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist mein Gebet für euch alle. Das bete ich jetzt seit Wochen, dass jeder, Bernd hat Jesus am Kreuz gesehen. Und das hat ihm so eine Offenbarung gegeben, dass er nie mehr abgefallen ist. Er wusste, dass sein Erlöser lebt. Ich habe Jesus gesehen. Und deshalb, da kann kommen Stürme über dich, da kann alles Mögliche, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, er ist real. Und jeder muss Jesus mal sehen. Er ist real. Jeder braucht eine wirkliche Anrührung von Jesus, sonst sind wir alle religiös. Und wir brauchen, und danach schrei aus, es ist nicht genug, dass du glaubst, das Wort Gottes ist gut und es tut mir gut. Nein, da ist eine Person und diese Person heißt Jesus. Und weil sie eine Person ist, möchte er sich dir offenbaren, er möchte sich dir zeigen. Es ist doch nicht nur, dass er sich mir und Bernd gezeigt hat, sondern das sind doch ganz viele. Und was man jetzt auch hört, sogar im Krieg da jetzt in Israel, da hört man, dass er zu ganz vielen Soldaten geht und sich vorstellt, ich bin der Messias. Ich bin der, der für euch gestorben ist. Und er geht zu ganz vielen Moslems und zeigt sich und sagt, ich bin den, den sie durchbohrt haben. Also er möchte sich dir zeigen. Sei nicht so religiös und sei nicht nur mit dem Verstand am Gange. Diese Vernünftelei, ne, das muss zerstört werden. So viele, Marlis hat ein tolles Buch mit und das wollte sie mir geben, das geht um die Quanten. Und diese Quanten, die haben was zu tun mit diesen Tönen, mit dem, wo wir eigentlich, ja, wo wir Quickfrequenzen, wo wir eigentlich so nach... Und dann hat sie mir so einiges gesagt und sagte, guck mal, wie toll. Und da sage ich, ja, das braucht man mir aber gar nicht sagen. Mein Verstand, der braucht das gar nicht wissen, weil ich habe hier innen drin einen Glaube, der nimmt das alles so an. Ich brauche das erst gar nicht, das braucht erst nicht hier oben durch. Das ist mir viel zu viel, das jetzt alles durchzulesen. Und mit Quantenphysik, ich sage, im Himmel, dann wird das für mich sowas von einer Offenbarung sein. Und das wird dann so klar sein und so sage ich danke. Aber so ein Buch kann ich nicht lesen. Das ist für mich höhere Mathematik und das mit Mathematik, das habe ich sowieso so. Ne? Das werde ich im Himmel alles, da kriege ich eine ganz große Offenbarung. Mit Zahlen und wie alles zusammenhängt und die Quanten und die Frequenzen und wie das alles zusammenhängt. Da. Jetzt nehme ich das einfach an, ich bin so töricht, ich bin so naiv. Ich nehme einfach an und sage, das, was das Wort Gottes sagt, das ist für mich ein Ja und ein Amen. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Und da bringt er mich dann in Situationen hinein, so wie man dann mit diesen Frequenzen, man singt ein Lied und man merkt, ah, da kommt Befreiung, wenn so, und mit dem Ton, da kommt etwas aus dem Himmel und wird freigesetzt. Ja, so diese Vernünfteleien, die Menschen, die wollen immer alles mit dem Verstand begreifen und ergreifen und schreiben dann noch Bücher darüber. Es gibt welche, die brauchen das, ich brauche es nicht. Ich bin so naiv, ich glaube immer alles, was die Bibel sagt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel für mich. Also alles, was die Bibel sagt. Jetzt gibt es schon welche, die wollen die Bibel umschreiben und wollen alles, was mit Krieg zusammenhängt, aus der Bibel rauslassen. Das ist der Humanismus. Ja, Feuer da drauf, genau. Das ist der Humanismus. Und dann sagt der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Er ist ein Kriegsmann. Und das kann man nicht rausreißen. Und wenn nur ein Jota verändert, wenn nur ein Komma verändert, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und da wird, was du veränderst und was du raustust, da wirst du von deinem Erbe was weggetan. Ja, also wir können nicht einfach was verändern, nur weil unser humanistischer Geist das nicht mag. Nur weil unser pazifistischer Geist sagt, also Krieg wollen wir aber nicht. Nee, wollen wir alle nicht. Aber wir sind in Krieg hineingeschmissen worden. Ob wir wollen oder nicht. Wir müssen Kriegskunst jetzt lernen. Und wir sollen nicht mit Waffen des Fleisches kämpfen. Sondern dafür hat er uns die ganze Waffenrüstung Gottes gegeben, um zu widerstehen dem Bösen. Wir sollen den Helm des Heils aufsetzen. Für unsere Gedanken. Wir sollen die Gedankenfestung niederreißen. Das, was wir gelernt haben an Humanismus, was wir gelernt haben an Egoismus in den Schulen. So, mach dich, Du musst stark werden, du musst der Beste werden. Konkurrenz, ba, 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 ba. Da sagt der Herr, Feuer da drauf. Darum geht's gar nicht, der Beste und Schönste und Beste zu sein auf der Welt. Stirb! Du musst sterben, sagt der Herr. Der sagt genau das Gegenteil als das, was wir lernen. Ja? Du musst dich durchkämpfen. Nee, ich kann es nicht mehr. Und deshalb lässt er dann oft solche Dinge zu, dass man einfach nicht mehr kann. Deshalb heißt es dann, Mann, da ist keine heile Stelle mehr. Wo soll ich dich denn noch hinschlagen? Du hörst immer noch nicht, gehst immer noch deine eigenen Wege, willst immer noch mit dem Kopf durch die Wand, willst immer noch etwas darstellen, willst immer noch der Beste sein, willst immer noch etwas darstellen in dieser Welt. Wohin soll ich dich denn noch schlagen? Jesaja 1, müsst ihr mal lesen. Ich habe Kinder aufgezogen und die haben uns alle verlassen. Die Stelle habe ich ganz oft bekommen, ganz oft. Aber jetzt wird der Herr uns Kinder auferziehen und wir werden noch eine Ernte haben. Ja? Die, die nicht hören wollten, die sind erstmal weg, weggefegt. Aber er gibt eine neue Chance. Er bringt uns neue Kinder, werden neue Kinder geboren. So in Psalm 107, da steht auch etwas Interessantes. Vers 14 lesen wir mal. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Also das heißt, du kannst das gar nicht selber machen. Kannst du das verstehen? Du musst das auch gar nicht selber machen. Wir können fasten und beten und dann denken, jetzt wirst du geheilt oder jetzt kriege ich irgendwas. Das ist dann wieder aus eigener Kraft. Hier steht, er hat eherne Türen zerschlagen. Er hat die Riegeln. Das hat er getan am Kreuz von Golgatha. Aber wir Menschen, wir denken immer, wir müssen jetzt noch was machen. So, wo ist das Rezeptbuch? Was muss ich machen, um jetzt geheilt zu werden? So, jetzt gehe ich auf die Knie, jetzt faste ich 40 Tage lang und dann bist du immer noch nicht geheilt und dann bist du sauer und dann kommt Bitterkeit rein. Er hat die ehernen Türen zersprengt. Er hat es schon getan. Und da heißt es, wir sollen einfach nur Danke sagen und wir sollen einfach diese Gnade, das ist Gnade, annehmen. Und sagen, ich kann das nicht aus mir heraus. Du hast es gemacht. Und ganz ehrlich, du brauchst gar nichts mehr tun. Das ist ein Geschenk. Die Heilung ist ein Geschenk. Die Heilung gehört seinen Kindern. Das Brot, sagt ja Jesus, das Brot ist für seine Kinder. Und wenn du sein Kind bist, dann brauchst du nicht kämpfen und schreien, sondern er hat dir das Brot des Lebens ja gegeben. Die Heilung gehört dir. Die gehört dir. Und der Teufel versucht uns ins Rädchen zu packen, dass wir wieder rat, 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 was muss ich machen, damit ich geheilt werde? Was muss ich machen? Welche religiösen Übungen muss ich machen, dass ich endlich geheilt werde? Du musst lernen, gar nichts zu machen und dich einfach fallen zu lassen in seine liebenden Arme und sagen, danke Jesus, dass du alles getan hast. Danke Jesus, dass ich dein Kind bin. Und dass du mich schon geheilt hast am Kreuz von Golgatha. Du hast mich erlöst. Er sandte sein Wort. Und Jesus Christus ist dieses Wort. Und machte sie gesund. Er ist gekommen. Er hat die Werke des Teufels zerstört. Es ist getan. Du musst gar nichts mehr machen, außer zu sagen, hier bin ich. Ich will deinen Willen tun. Ich will nicht mehr in meinem Willen wandeln. Ich will nicht mehr meinen Kopf durchsetzen. Ich will nichts mehr darstellen, sondern ich werde mich wirklich vollkommen ausliefern deiner mächtigen Hand. Und wenn wir uns demütigen unter seine mächtige Hand, steht in der Bibel, dann muss er uns nicht demütigen. Wenn wir uns selber demütigen unter seine mächtige Hand, wenn du sagst, hier bin ich, ich will deinen Willen tun, und den Willen Gottes ist nicht dein Wille, sondern der Wille Gottes ist viel höher als unser Wille. Er hat ganz andere Gedanken wie wir und in diese Gedanken will er uns hineinholen, uns hineintragen. So, er hat schon die ehernen Türen zerrissen. Er hat die Fesseln zerrissen. Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels. Und um ihrer Ungerechtigkeit willen, ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn. Hallo, ihr Stolzen, ihr müsst schreien. Ihr könnt nicht sagen, ich schreie innerlich. Ach, hilf mir doch. Also wenn du untergehst und wenn du weißt, da kommt ein Hai und da siehst du ein Boot, du schreist. Hey, hört mich jemand? Sieht mich hier einer? Hilfe! Und da denkst du nicht, wie sieht das aus? Was könnte der andere über mich denken? Bartholomäus, dem war das vollkommen egal, als die sagten, sei still, hör auf. Bartholomäus schrie noch mehr, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meine. Was willst du? Ich will sehend werden. Also teile dich mit. Wir können nicht alles von den Augen ablesen. Da ist manchmal, dass du einen Stolz überwinden musst. Und du musst sagen, hier habe ich Schwächen, hier bin ich krank, ich brauche Hilfe. Dafür ist ein Leib Jesu Christi da, dass wir füreinander einstehen. Und dass wir wirklich diese Dinge zusammen vors Kreuz bringen. Und dass wir gemeinsam kämpfen. Also leg diesen ganzen Stolz ab. Es ist Stolz, der die Menschen krank macht. Es ist Stolz, der noch nicht mal schreien will. Wenn ich jetzt schreie in meiner Wohnung, dann könnte der Nachbar hören. Mir war das sowas von egal. Und dann habe ich ein Kissen genommen, weil der Nachbar oben das auch gehört hätte und habe da reingeschrien. Oder ich gehe in den Wald. Und wenn mir einer um die Ecke kommt, ist mir dann auch egal. Macht er du, du, du. Egal. Aber ich schreie zum Herrn. Weil ich brauche seine Hilfe. Das ist für dich geschrieben, damit der Stolz gebrochen wird. Das ist nicht, ja, dann schrei ich mal zum Herrn. Herr, hilf mir doch. Du hörst doch mein Schrei im Herzen. Nein, sagt er, ich will deine Stimme hören. Hilfe! Und wenn deine Stimme, da wird die sogar trainiert und du kannst dann auch besser singen. Kriegst du richtig Volumen in deiner Stimme, weil es ist ja alles so leise geworden. Die soll trainiert werden, du sollst schreien zum Herrn. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Wie viele Krebskranke sind schon an dieser Pforte des Todes. Und wenn sie dann schreien, dann werden sie den Gräbern entrissen. Sie werden wieder gesund. Das ist, was wir machen sollen. Wir brauchen keine 40 Tage Fastenübungen oder irgendwas machen, damit wir geheilt werden, damit wir irgendwas vom Herrn bekommen. Das hat er uns alles geschenkt. Das ist ein Geschenk. Aber unseren Stolz müssen wir überwinden. Unser Stolz muss gekreuzigt werden. Das müssen wir machen. Ja? Aber keine religiösen Übungen ansonsten. Das erwartet er gar nicht. Und weißt du, ich habe so eine Sehnsucht, dass das jetzt endlich losgeht mit seiner Verheißung, die er uns ja gegeben hat. Und da steht ja, mein Volk geht zugrunde in Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und das ist das Wichtige, dass wir jetzt erkennen, dass wir die Erkenntnis nicht verwerfen. Denn jetzt möchte er uns tatsächlich zu Söhnen machen. Er bringt uns jetzt hinein und deshalb kommen diese Prüfungen und das hat mit Schlägen zu tun, damit das all das, was wir falsch gelernt haben, das wird rausgeschlagen, regelrecht. Und wir sollen da nicht gegen ausschlagen, wenn er dann kommt und uns Erkenntnis geben will. Und wir wollen das dann wieder mit unseren, ja, wie wir es immer gemacht haben. Wir sollen dem nicht widerstehen. Wir sollen die Erkenntnis nicht verwerfen. Sondern er gibt jetzt tatsächlich vieles. Er hat irgendwas mit, als ich im Himmel war, da hat er was downgeloadet bei mir. Und da durfte ich 20 Jahre nicht drüber predigen. Und als 2020 anfing, da kam eins nach dem anderen und es ging dack, dack, dack. Und ich merkte, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo das hervorkommt, was er bei mir downgeloadet hat. Und das ist, dass er seinem Volk Erkenntnis geben möchte. Dass sein Volk nicht zugrunde geht an Mangel an Erkenntnis. Sondern, dass wir jetzt rauskommen aus unserem irdischen, seelischen Denken. Irdisch, seelisch, dämonischen Denken. Da müssen wir raus. Wir müssen jetzt tatsächlich lernen, die Erkenntnis Gottes anzunehmen. Und in die Erkenntnis Gottes einzutreten. Wir können das nicht mehr immer so machen, wie wir es immer schon gemacht haben. Und auch nicht nach Mitleid erhaschen. Viele wollen gar nicht gesund werden, weil sie immer um sich selbst drehen. Und das hört dann auf, ne, wenn man dann gesund wird. Dann kannst du nicht mehr, du musst mal für mich beten. Und dann hat man immer irgendwas und man kommt da nicht raus, weil man im Mittelpunkt stehen möchte. Und selbst das, und dann hat man das gar nicht gemerkt, kommen chronische Krankheiten, weil du immer im Mittelpunkt stehen möchtest. Und da will Gott dir jetzt Erkenntnis geben. Komm raus, stirb, dein altes Ich muss sterben. Es geht nicht um dich und du sollst nicht im Mittelpunkt stehen, sondern im Mittelpunkt steht Jesus. Und was wir jetzt leben, was jetzt zu sehen ist, wenn jetzt Kranke gesund werden, die sehen nicht Karin und die werden nicht durch Karin gesund, sondern durch Jesus. Es geht um Jesus und Jesus und Jesus allein. Ja, ich brauche nicht um Mitleid betteln. Und deshalb müssen wir jetzt auch erkennen, das war dann Freitag, war das ganz gut, dass dann auch diese Frage aufkam, ja, darf ich das jetzt überhaupt nochmal sagen, dass da noch eine Krankheit ist? Ja, klar sollst du das sagen, dass da noch eine Krankheit ist. Ja, na klar. Das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, die Krankheit ist weg, aber ich habe die Symptome noch, aber ich darf die jetzt nicht mehr benennen. Was du nicht machen sollst, da kamen wir dann hin, und das hat Tim so richtig super zusammengefasst, wir sollen nicht immer unsere Leiden allen Leuten vortragen. Ja, das ist so genau wie, wenn du ins Altersheim kommst, du magst die alten Leute nicht besuchen, weil du nichts anderes hörst als Leid und Schmerz. Du hörst nichts anderes als Leid und Schmerz. Und das erzählen sie allen. Und deshalb, wenn Leute zu mir zur Seelsorge kamen, dann habe ich gesagt, das schreiben wir jetzt auf. Und dann zerreißen wir das und nie wieder wirst du diese Sache benennen. Aber weil sie ja so da drin verstrickt sind, quatschen sie immer weiter, diese ganze Scheiße. Und dann kommen die wie ein Bumerang, kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Und das ist, was wir eigentlich predigen. Wenn wir es, ja, wenn wir die Sünden bekannt haben, dann ist er treu und gerecht. Und es ist ausgelöscht. Und wenn wir diese ganze Krankheit schon mal, und wir haben sogar die Einfallstore erkannt und wir haben die Türen geschlossen, dann lauf nicht noch zu einem anderen Seelsorger, vielleicht könnte er ja noch was sehen. Ja? Sondern die Türen, die sind jetzt zu. Und dann quatsch nicht noch einmal deine ganze Soße von Kindheit bis zum Erwachsenenalter, wo die ganze Krankheit und die ganzen Schmerzen herkommen und warum du jetzt in Depression bist und Psychopharmaka nimmst. Da kommt man nämlich nie da raus. Und ganz viele Seelsorger, die leben davon. Die leben davon genau wie Psychologen davon leben. Kriegen eine Menge Geld. Bist ein guter Kunde. Und deshalb sage ich, nein. Wir schreiben das auf, wir zerstören es, es wird zerrissen und dann fängt der Glaube an. Es ist vollbracht. Und dann fängt dein Kampf an gegen diese Mächte und Gewalten, die dich da immer wieder quälen und immer wieder anklopfen. Dagegen stehst du jetzt auf und du schmeißt sie raus. Und als erstes ist es die Lüge. die dich immer wieder angreift. Es ist die Lüge, und Lüge ist Unglaube, und diese Lüge, die nagt an deiner Seele. Und die macht dich schwach, die lässt dich im Bett liegen, die macht dich depressiv. Und dann kommst du nicht raus. Und dann klopft man, ah, mir geht's so schlecht, bete mal für mich. Dadurch wirst du nicht kraftvoll, sondern da muss der Seelsorger sagen, steh auf und mach, ich komme gegen dich, du böse Geist. Ich komme gegen dich, du Geist der Krankheit. Ich komme gegen dich, du Schwachheit. Du böser Lügner, raus. Und dann kommt Kraft in dich hinein. Und du bleibst nicht mehr im Bett liegen, sondern du stehst auf. Und du schmeißt deine Psychopharmaka weg, weil die brauchst du nicht mehr. Und es fängt alles hier oben an. Und deshalb sagen wir, hört auf, immer wieder eure Wehwehchen zu erzählen. Sonst landest du eines Tages auch im Altersheim und da sitzen sie alle und erzählen alle ihre Wehwehchen. Und das war eine Vision, die ich hatte, wo ich sagte, niemals, niemals. So, also deshalb sind wir jetzt eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vorbei. Und wir sind zu Söhnen geworden und die Söhne, die nehmen Zucht an, oder? Die nehmen Zucht an. Und dann, das haben wir ja letztes Mal gehört, wen er liebt, den züchtigt er. An jeden Sohn, den er aufnimmt, den züchtigt er. Und das ist seine Zucht. Dass er, es steht sogar in Psalm 141, da steht, der Gerechte, hört mal zu, der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Also seine Schläge kommen nicht, das kann auch kommen durch einen Engel, so wie Paulus, der wurde von einem Engel richtig geschlagen. Und du, von einem gefallenen Engel, klar, die anderen machen das nicht. So, und das hat Gott erlaubt, wegen seinem Stolz, damit er sich nicht überhebt, ja. Wegen Stolz werden wir geschlagen. Es ist der Stolz. Und es ist nicht, weil Gott da irgendwie Spaß dran hat. So, und das ist, das müssen wir wissen. Das ist das, was uns krank macht, ist der Stolz. Unversöhnlichkeit und Stolz. Und das sind auch immer wieder die Einfallstore. Angst. Und davon müssen wir frei werden. Das sind die Wurzeln des Übels. Davon müssen wir unbedingt frei werden. Und wir wollen ja unbedingt Söhne werden, oder? Dann müssen wir Zucht annehmen und können nicht gegen Zucht schlagen und sagen, also wenn mir das jemand, der kann das ja auch freundlicher sagen. Also ja, der, ja, jetzt habe ich auch Grund, beleidigt zu sein. Nee, das hat man nie. Man darf nie beleidigt sein. Der alte Mensch ist beleidigt, aber der neue ist niemals beleidigt. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Das ist Agape. 1. Korinther 13. Das ist der neue Mensch. Er duldet alles. Er lässt sich sogar schlagen. Und der sagt, dieser Gerechte, der Gerechte schlage mich, der Gerechte, das darf nur der Gerechte, ja, der darf dich schlagen. Das kann ein Leiter sein, das kann jemand sein, der über dir steht, der einfach, der mehr in der Gerechtigkeit Gottes ist. Aber du sagst, was soll der mir denn sagen? Hä? Der ist ein Mensch wie ich auch. Der hat mir gar nichts zu sagen. Und da fängt es dann an und Gott sagt, wohin soll ich dich noch schlagen? Du hörst überhaupt nicht. Du hörst nie zu. Du machst, was du willst. Also kommen Krankheiten, kommen Schwächen, kommen Armut. Und deshalb sieht die Gemeinde so krank und so schwach aus. Und das ist aus Mangel an Erkenntnis, weil wir alle in unserem Dickkopf, in unserem Eigensinn verwurzelt sind. Ungehorsam ist Zauberei, Sünde. Und die Zauberer, die stehen sogar draußen, die sind nicht mal bei der Entrückung dabei. Also müssen wir unbedingt davon loskommen, oder? Die Zauberer, die stehen draußen, steht in der Bibel. Also müssen wir unbedingt von dieser Besserwisserei loskommen. Ungehorsam. Eigensinn. Eigensinn ist wie Götzendienst. Widerstreben ist wie Götzendienst. Das sagt Samuel zu Saul, als er widerstrebte, als er ungehorsam war. Sagt er, Gott sucht nicht die Opfer, sondern er sucht ein Herz, denn und das Herz, das muss ihm für ihn schlagen. Er sucht ein reines Herz, denn Ungehorsam ist wie Zaubereisünde und Widerstreben wie Götzendienst. Und dann steht in Offenbarung, die Götzendiener und die Zauberer, die stehen draußen. Die sind nicht mal drin. Und der ganze Leib Jesu Christi ist voller Götzendiener und Zauberer. Und das sagt der Herr, das muss jetzt weggetan werden. Dadurch sind die Schwachheiten und Krankheiten. Und da will er ran. Er will an die Wurzel dieses Übels. So, jeder macht, was er will. Und sagt dann, Herr, segne mich. Aber so kommt dann nicht der Segen Gottes. Sondern der Herr, der setzt ein und der Herr, der gibt auch die Weisung, jetzt geht's los. Und die kann ich mir auch nicht selber aussuchen, wann es losgeht, sondern der schiebt dich da hinein in die Bestimmung und Berufung deines Lebens. So, Erziehung kommt also auch durch Menschen. Könnt ihr euch aufschreiben, zu Hause gucken, Psalm 141, 5 steht das. Der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Demut ist ganz, ganz wichtig. Krankheit kommt durch falsches Reden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, und das steht in Sprüche 18, Vers 21. Da steht, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Ich rede mich zum Leben oder zum Tod hin. Deshalb müssen unsere Reden gereinigt werden. So, ich habe mal ganz viele, ganz oft, weil das so, das war so gang und gäbe, dass man immer dieses SCH-Wort und bei allem, jedem ist, da sagte Bernd, dann kannst du, wirst du dich mal nicht wundern, wenn du immer nur scheißen musst. Ja? Und da ist mir erstmal ein Licht aufgegangen. Ich habe gedacht, was redest du eigentlich? Ja, was redest du eigentlich? Und musste Buße tun, habe gesagt, Herr, stell einen Wächter an meinen Mund, dass mir dieses Wort nicht mehr rauskommt. Dass ich nicht immer alles für Kot halte. Sondern, dass ich wirklich auch, ja, dass ich da eine Disziplin bekomme. Und dass ich mich mehr zum Leben hinrede. Dass man nicht einfach irgendwas sagt, weil das alle sagen. Mira sagt, es ist ganz entsetzlich. Alle Leute in Amerika sagen, wenn die irgendwas haben, oh Jesus. Und das ist ein, da missbraucht man den Namen Jesus. Ja, und die fluchen sogar und sie hängen hinten Jesus dran. Wir müssen aufpassen, der Teufel, der schlüpft rein und er gibt uns irgendwas ins Gehirn, irgendwas, was man dann ausspricht. Und Leben und Tod steht in der Zunge Gewalt. Und das sind ganz viele auch Kranke und Schwache. Und mein Schwiegersohn Daniel, der ist auch ganz krank und der redet immer sowas. Und Mira sagt, du musst aufpassen, was du sagst. Ja, dass wir wirklich rufen, und das steht auch wieder im Psalm 141, da steht, stell einen Wächter an meinen Mund. Wir brauchen unbedingt einen Wächter an unseren Mund. So, und jetzt lese ich mal, wo wir eigentlich nach ausschreien, das ist Apostelgeschichte 3. Da steht, dass wir, Moment, wo ist es denn? Ist das 3? Ja. Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Das ist die Voraussetzung für das, was wir jetzt eigentlich gerne wollen. Da steht, die Voraussetzung ist, so tut nun Buße und bekehrt euch. Das heißt, kehrt um. Kehrt um zum Leben wieder. Dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Also wir warten auf diese Erquickung vom Himmel. Wir warten auf diese neue Ausgießung des Geistes. Wir warten darauf, auf den Spätregen. Die Voraussetzung ist, tut Buße und kehrt um. Ja? Also Krankheit und all das kommt durch Mangel an Erkenntnis, durch falsche Rede. Und deshalb sage ich, rede nicht über deine Krankheit. Die gehört dir ja gar nicht, ja? Da sagt man ja, ich habe oder ich bin. Und weißt du was? Ich bin. Jesus sagt, ich bin der ich bin. Und wenn du dann deine Krankheit benennst, ich bin, und sagst dann, ne, dann wird das zu deiner Substanz. Dann wird das zu deinem Gott. Du benennst dann deinen Gott. Und das geht dann auch nicht weg. Und dann können andere für dich beten. Aber die Wurzel ist, du darfst dich damit nicht mehr identifizieren. Das gehört nicht zu dir. Das hat dir der Teufel angehängt. Und der ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Und dafür ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und da müssen nicht andere für dich kämpfen und beten, sondern du musst selber kämpfen und beten. Wenn du rauskommen willst aus deiner Schwäche und Krankheit, dann musst du jetzt lernen, das Schwert des Geistes zu nehmen, das ist das Wort Gottes, und das Richtige zu sprechen. Mit dem Wort Gottes schlagen wir den Feind in die Flucht. Zum Letzt wollte ich noch was vorlesen von John G. Lake, weil viele denken, man darf nur einmal für sich beten lassen. Und John G. Lake hatte mal einen Fall, der war tuberkulosekrank, ich lese jetzt nicht alles, der war tuberkulosekrank und er kam dann dahin und hat gebetet und der Mensch, der wurde gesund. Und nach ungefähr 4 Wochen kam die Krankheit zurück. Und John G. Lake ist wieder hingefahren und er sagte, diesmal ging es nicht so einfach. Er hat das Gleiche gemacht wie sonst auch, gebetet, aber er wurde nicht gesund. Und dann saß er 4 Wochen, glaube ich, am Bett. Also, oder eine Woche, er saß ganz lange, hat gekämpft gegen den Geist des Todes, hat gekämpft gegen den Geist der Tuberkulose, hat gekämpft und hat nicht aufgegeben. Und dann wurde dieser Mensch gesund. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, im Leben Jesu wurden Menschen augenblicklich geheilt. Ich glaube, Jesus hatte ein solches geistliches Übermaß, dass durch seine Handauflegung auf einen Menschen dieser vom Heiligen Geist erfüllt und überschüttet wurde und die Krankheiten verdorrt und verschwanden. Das sage ich, weil das noch nicht so passiert bei mir, habe ich diesen Glauben noch nicht. Könnt ihr das sehen? Es hat noch keiner diesen Glauben. Wir jagen dem nach. Aber ihr Lieben, wir wenden das Maß des Geistes an, das wir besitzen. Man kann als Glied seines Leibes den Geist in dem Maße besitzen, wie er. Man kann demselben Maß besitzen wie er, aber man wächst da hinein. Gott erwartet von uns nicht, dass wir Johannes 14, Vers 12 mit weniger Ausrüstung erfüllen, als sie Jesus hatte. Also da steht, dass wir die gleiche Macht haben, er hat uns die gleiche Autorität gegeben und wir sollen die gleichen Wunder und Zeichen tun wie er, sogar noch mehr. Also ich habe erlebt, wie Menschen gesund wurden durch Auflegung meiner Hände. Ich habe gesehen, wie Menschen wirklich Befreiung erlebten. Ich habe noch keinen Toten auferweckt. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich jage dem nach. Und ich merke, der Glaube ist, ne, ich jage dem Glauben nach, der ist noch nicht so da. Aber ich denke, wir gehen jetzt in Zeiten hinein, wo wir das unbedingt brauchen. Wir müssen in das Maß seines Geistes hineinwachsen. Wenn du jedoch nicht so viel von Gott erlangt hast wie Jesus und betest heute für einen Menschen und bekommst ein gewisses Maß an Heilung, aber dieser ist nicht vollständig gesund, das Einzige, was zu tun ist, bete morgen noch einmal für ihn und lass ihn mehr bekommen. Mach weiter, bis er gesund ist. Und da muss ich sagen, ich bin so jemand, ich will das sofort haben und ich will alles haben und ich will eigentlich das ganze Maß haben. Und das fällt mir schwer und denke, oh, jetzt nochmal beten. Und nochmal, es ist nicht passiert. Ja, aber er schreibt, dann bete nochmal und bete nochmal und bete nochmal. So hör nicht auf zu beten. Das hat damit zu tun, dass derjenige auch noch nicht das Maß des Glaubens hast und du vielleicht auch noch nicht. Und wenn wir beten, dann kommt mehr und mehr dieses Maß des Glaubens in uns hinein. Also wir hören nicht auf zu beten. Okay? Wir geben nicht auf. Wir sagen nicht, jetzt, wir haben für dich gebetet, jetzt bist du geheilt, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Das sagen wir nicht, sondern wenn du das brauchst, dann komm. Dann komm und lass für dich beten. Wir stehen zusammen ein. Mach weiter, bis er gesund ist. Das ist es, wo Menschen einen groben Fehler machen. Sie beten ein oder zwei Tage und hören dann auf. Betet aber und macht Tag um Tag weiter und dient euren Kranken, bis sie gesund sind. Eines hat die Heilung ins Misskredit gebracht. Evangelisten führen Versammlungen durch, wo hunderte Kranke kommen und sie beten lassen. Und dann gehen sie weg und du weißt nicht, ein paar sind geheilt, die sagen, ich bin geheilt, und die gehen weg und du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja? Und dann sagen diese evangelistischen Prediger, 10 sind geheilt worden. Aber das sind ganz viele, die sind nicht geheilt worden. Und die brauchen jetzt auch Heilung, das sagt er damit. Dann braucht es eine Gemeinde, wo die hingehen und sagen, ich habe schon für mich beten lassen, aber es ist noch nicht durchgekommen. Da sage ich, diese Scham muss weg. Wo du bist zu stolz und sagst, also ich habe den Glauben vielleicht noch nicht. Ich habe ihn auch nicht. Der Glaube kommt. Das Maß des Glaubens kommt durch die Predigt. Deshalb predige ich so gerne über Glauben, weil ich mir dann selber mehr und mehr Glauben eingebe. Ja? Ich trete hinein in mehr und mehr Glauben. Ebenso ist es mit Errettung. Du bringst 10 zum Altar, einer ist errettet und ohne Zweifel in seiner Seele. Ein weiterer mag eine Woche lang kommen und ein anderer einen Monat, ehe er in Seele ohne Zweifel ist. Der Unterschied liegt nicht bei Gott, der Unterschied liegt bei den Menschen. Also, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Wir machen weiter. Und das ist auch Langmut und Geduld. Er ist langmütig und geduldig, von großer Güte. Und das ist, was bei mir Vakuum ist, was da wirklich noch, wo Gott mir das schenken muss. Langmut und Geduld. Ausharren. Ausharren tut euch Not, um das, was er uns geschenkt hat, zu erreichen. Und er hat uns schon ein Erbe gegeben. Die Heilung gehört mir. Kannst du das sehen? Die Heilung gehört seinen Kindern. Und wir hören nicht auf, darüber zu predigen, bis diese ganze Gemeinde strotzt von Gesundheit. Und wir so gesund sind, dass andere, wenn die in unsere Nähe kommen, gesund werden.
Also mein rechtes Ohr, das hat noch 30% Sprachverständnis und das ist ungefähr seit 20 Jahren jetzt so. Ich habe ein Hörgerät, aber das bringt überhaupt nichts. Ich war ein paar Mal beim Beten, so auch in Rothenburg, und habe aber irgendwann nicht mehr für mich beten lassen, weil ich so gedacht habe, naja, ist halt so, muss noch Geduld haben. Und als am Freitag für mich gebetet wurde, da habe ich auch wieder so, ja, wir warten mal. So, und dann habe ich festgestellt, als ich meine Kopfhörer drin hatte, dass ich auf dem rechten Ohr, das ist also das Kranke, dass ich sogar damit etwas höre über den Kopfhörer. Und das war vorher nur, ich habe nur Geräusche gehört, da spricht einer, aber ich habe nichts verstanden und jetzt höre ich schon ein bisschen. Und deswegen werde ich jetzt auch meine Scham über Bord werfen und werde schön immer für mich beten lassen.
Amen. Okay. Halleluja. Danke, Jesus.